zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Heute habe ich die wundervolle Christine zu Gast. Sie erzählt uns von ihrer Brustkrebserkrankung und wie sie dadurch einen neuen beruflichen Weg gefunden hat. Leider hatten wir ein bisschen technische Probleme und ich musste einiges rausschneiden und manches überschneidet sich, aber es hält sich noch im Rahmen, sodass ich diese Folge auch veröffentlichen kann und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Grüß dich, Christine.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Alles gut bei dir?
Ja.
Christine, jetzt erzähl mal von dir. Erstmal herzlich willkommen, muss ich jetzt sagen, dass du dich gemeldet hast, hier mit mir auf meinem Podcast zu sprechen und von dir zu erzählen. Ich freue mich immer sehr. Es macht mir auch sehr viel Spaß. Und jetzt würde ich auch gleich sagen, starten wir.
Jawohl.
Weil viel weiß ich auch nicht von dir. Ein bisschen Show, aber nicht so viel.
Also soll ich einfach mal mich vorstellen?
Gerne, gerne.
Okay, also dann hallo alle zusammen. Christine Raab bin ich und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und wie du ja schon gesagt hast, ich habe selber auch einen Podcast. Der heißt aktuell Yogisch by Nature. Da hieß die ganze Zeit Soul Beauty. Den habe ich jetzt auch schon irgendwie knapp 3 Jahre. Und das war jetzt echt schon lange auch Zeit, da mal irgendwann, das umzuändern oder zu gucken, wie es passt, weil man sich ja natürlich im Laufe der Zeit auch immer sehr weiterentwickelt. Ja, zu mir gibt's zu sagen, warte, ich muss überlegen, wie alt ich bin. Weiß nicht, ob du das kennst, immer die klassische, wie alt bin ich eigentlich gerade. Ich werde jetzt 38 im Mai und wir sind ja hier jetzt zusammengekommen, weil ich vor ein bisschen mehr als 5 Jahren jetzt, glaube ich, die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, also im November 2014. Und ich war zu dem, 32 war ich da gerade und ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie knapp 3 Jahre selbstständig. Jetzt ist es so, dass die Diagnose ist immer Mist, ja, also es ist im Grunde ganz egal, in welcher Lebenssituation man da gerade ist. Aber gefühlt war das dann einfach nochmal so ein bisschen ganz besonders blöd oder beziehungsweise es triggert letztendlich andere Ängste, ne, weil natürlich so diese ganze Existenzgeschichte dran hängt. Und man eigentlich dann gerade so an dem Punkt war, dass es von selber läuft und war damals in erster Linie als Make-up-Artist tätig und in der Kinderbetreuung, also habe auch da beruflich schon eine etwas lustige Reise hinter mir.
Okay.
Weil ich ursprünglich mal Erzieherin war und hatte dann Schwimmkurse für Kinder und so. Und dann war das natürlich mit der Diagnose, waren das definitiv Dinge, die ich auch nicht mehr hätte weitermachen können, wegen der ganzen Chemotherapie und Immunsystem und so weiter. Gut, also bevor ich jetzt hier immer weiter quatsche.
Na, es ist interessant, weil das sagt ja auch, dass die Diagnose ja, bringt ja eh viel durcheinander, auf jeden Fall. Aber die hat auch beruflich bei dir einiges durcheinander gebracht und verändert. Und ich weiß jetzt, was du machst.
Ja, ja.
Aber das ist ja auch interessant, wenn du da ein bisschen von erzählst. Aber jetzt erstmal die Diagnose, also Existenzangst kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich bin nicht von mir aus, aber auch überhaupt von der Situation heraus. Klar, wenn man selbstständig ist, ist es ja schon schlimm, wenn man so eine normale Krankheit hat, in Anführungsstrichen. Ich weiß es von einer Freundin. Aber dann natürlich mit dieser Diagnose noch, wo man dann auch nicht aufgefangen wird von dem sozialen Netz, wie Krankengeld etc. pp., ist das nochmal eine ganz andere Stufe, das ist ganz klar.
Es ging zum Glück ein Stück weit. Ich hatte vorher schon mal so eine Zusatzversicherung abgeschlossen über so ein Krankentagegeld. Aber das ist natürlich kein Vergleich mit normal. Ne? Das war dann wirklich nur ein ganz, ganz Mini-Bruchteil letztendlich. Ja, von daher war das schon mal so, dass ich wenigstens nicht auf nichts gefallen bin. Und man sagt ja auch immer als Selbstständiger, dass man eine gewisse Rücklage braucht, klar. Aber eigentlich will man die ja auch nicht dann, die soll ja eigentlich auch nicht weggehen so, ne? Und ist dann schon eben auch der Punkt, wie geht's weiter? Ich war dann am Ende, ich glaube, 14 Monate krankgeschrieben. Und das heißt, du fängst im Grunde wieder von vorne an. Ne? Ich habe dann nach der ganzen Zeit auch, wie du ja schon so ein bisschen angedeutet hast, auch beruflich da nochmal eine große Veränderung gemacht und im Grunde dann eigentlich 2016, kann man sagen, nochmal von vorne angefangen mit allem. Ne?
Aber spulen wir nochmal zurück, weil die Diagnose Brustkrebs betrifft ja nun die meisten Frauen.
Ja.
Und es gibt aber, das habe ich jetzt inzwischen ja auch gelernt, es gibt ja so verschiedene Arten von Brustkrebs und Diagnosen. Was hast du denn für einen? Also auch so einen genetischen oder was weiß ich für welche? Die Fachbegriffe kenne ich jetzt nicht. Wie war die Aussage der Ärzte? Ich finde, das ist auch immer so was ganz Spannendes. ja, wie man da steht oder wie man erstmal wahrgenommen und behandelt wird als Krebspatient.
Also bei mir war der Tumor Hormon positiv, aber HER2 neu negativ. Und das ist, glaube ich, so, ich sag mal, der Standardtumor unter den Brustkrebsarten, der wohl ziemlich häufig vorkommt. Also das heißt, dass eben auf diese Hormone wie Östrogen und Progesteron reagiert wird oder dass die diesen Wachstum begünstigt. Und HER2 neu ist ja dieses, ich glaube, Antikörpergen heißt das. Und da war eben aber keine Reaktion. Also das war eben negativ. Und meine Ärztin war da von Anfang an sehr, ja, ich sag jetzt mal optimistisch. Also das war von Anfang an so, ja, okay, wir machen jetzt die Therapie und dann ist alles wieder gut, so auf die Art. Also da war jetzt in keinster Weise irgendwie eine, ja, groß Bedenken, dass man jetzt dran sterben könnte oder so, sondern es war für sie und für meinen Mann letztendlich dann auch. Also ich war zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie frisch verheiratet. Und da war von Anfang an eigentlich so das Thema, ja, okay, wir machen das jetzt und dann ist quasi alles wieder gut. Genetisch kann ich es gar nicht sagen, weil ich diesen Test nie gemacht habe, obwohl, also was heißt, obwohl mir wurde jetzt nicht explizit dazu geraten. Ich war halt 32 und es gab in meiner Familie bisher diesen, also keine Brustkrebserkrankung bis jetzt. Und dann ist es ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal Standard, dass empfohlen wird oder dass man informiert wird, sagen wir es mal so, dass man informiert wird, dass es eben diesen Test gibt und dass man das machen könnte. Und ich habe dann so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Und habe für mich aber dann entschieden, das nicht zu machen, weil ich irgendwie so gedacht habe, ja, was bringt mir das zu wissen? Also, was bringt es mir zu wissen, dass eine gewisse höhere statistische Wahrscheinlichkeit da ist, dass ich im Laufe meines Lebens eventuell wieder an Brustkrebs erkranke? Denn statistisch gesehen hätte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht erst krank sein dürfen. Ja, also ich war nicht
Verstehe.
übergewichtig, ich war immer sehr sportlich, ich habe mich halbwegs gesund ernährt, ich habe nicht geraucht und auch nicht irgendwie groß Alkohol getrunken, kein rotes Fleisch gegessen oder überhaupt so gut wie kein Fleisch. Also all diese Statistiken, die so eine Krankheit letztendlich ja irgendwie begünstigen können, sind bei mir alle gar nicht da. Und dann war das für mich so, ja, statistisch gesehen hätte ich gar nicht erst krank werden dürfen, ich bin es trotzdem geworden. Also was soll ich jetzt mit irgendeiner weiteren Statistik, die dann dazu führt, dass ich mein ganzes Leben lang ein Stück weit vielleicht mehr Angst habe, wieder zu erkranken, weil ich ja statistisch gesehen wieder, ne, erkranken kann.
Ja, ich verstehe schon.
Und dann, genau, war für mich so dieses, was ist die Konsequenz dann draus? Soll ich dann die Brust abmachen lassen? Soll ich mich komplett ausräumen lassen? Soll ich meinen Kinderwunsch begraben? Ich kann ja nicht vorsorglich, jetzt mal irgendwie ganz banal und plump gesprochen, ich kann ja nicht vorsorglich sagen, ich mache Lunge, Leber, Darm, Hirn, ich mache einfach alles raus, dann kann ich schon nicht krank werden, ne? Und so ging mir das dann irgendwie, dass ich dachte, ja, bringt mir eigentlich nichts außer mehr Unsicherheit, ne?
Ja, kann ich
Zu dem
nachvollziehen. Macht
damaligen
ja auch viel
Zeitpunkt,
aus.
und so geht mir es auch heute noch. Und falls ich mich irgendwann doch mal entscheide und sage, vielleicht will ich doch noch mal gucken lassen, könnte ich es ja auch noch machen lassen, ne?
Ja, nee, ich glaube, da muss auch jeder seine Entscheidung treffen. Und ich glaube auch, dass es psychologisch sich ja eben auswirkt, wenn man diese Ängste hat, bringt es einen eh nicht weiter. Wer die Ängste hat, der sollte es dann lieber machen, denke ich mal.
Genau, das kann ja
Kann
jeder
auch.
machen, wie es für ihn sich richtig anfühlt. Und ich kenne auch viele, die diesen
Genauso
Test
ist es.
gemacht haben und
Ja.
das ist auch absolut okay. Also ich kann ja immer nur für mich sprechen, das ist quasi immer nur meine eigene Wahrheit, wie es für mich gut und richtig sich angefühlt hat. Das kann bei
Absolut.
jedem anders anders sein.
Ja, das betone ich auch immer so in den Folgen, dass das immer nur, jeder erzählt von sich, aber das ist immer so individuell verschieden und dass jeder auch auf jeden Fall auf sich hören
Ja.
sollte und seinen Weg gehen soll. Man kann sich ja inspirieren lassen oder einfach mal schauen, wie es bei anderen war, aber ich bin auch der Meinung, man kann nur auf seine innere Stimme hören oder wie man sich wohlfühlt und gut fühlt, egal was man macht. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Faktoren.
Ja.
Das siehst du wahrscheinlich auch so, weil du bist dann ja gut, dann bist du auch wirklich diesen normalen Weg, normalen in Anführungsstrichen, diesen Standard. Wie viele Chemozyklen hast du gehabt? Also das weiß ich ja auch schon inzwischen, wie das abläuft.
Ich hatte 6-mal die TAC, also TAC. Es gibt da ja verschiedene Chemoarten, sage ich jetzt mal, die dann auch verschiedene
Ja.
Rhythmen und Zyklen und Häufigkeiten und so haben. Und ich hatte eben diese TAC in Abstand von 3 Wochen, insgesamt 6 Stück. Also vielleicht einfach nochmal den Ablauf so in kurz zusammengefasst. Ich hatte quasi im November 2014 die Diagnose. Dann wurde mir auch empfohlen, mich bezüglich einer Kinderwunschbehandlung beraten zu lassen, weil wir eben zu dem Zeitpunkt auch noch keine Kinder hatten und auch heute noch keine haben. Aber so tendenziell Kinderwunsch schon da war oder auch immer noch da ist. Und das haben wir dann gemacht und dann passiert ja am Anfang ganz viel, ne? Dann hast du erstmal die ganzen zusätzlichen Untersuchungen, dann kriegst du ja ein Rezept für eine Perücke und gehst in so einen Perückenladen, lässt dich beraten. Ich habe dann auch die Chemotherapie ambulant gemacht in einer quasi in der Frauenarztpraxis, die das da auch anbieten, separat, also in separaten Räumlichkeiten in einer kleinen Gruppe von maximal 5, 6 Frauen und auch eben nur
Kurze
Gynäko,
Frage.
ja.
Entschuldigung, aber weil mich das persönlich interessiert, waren das dann auch jüngere Frauen gemischt oder auch eher ältere?
Das war im Grunde gemischt, kann man sagen. Also
Okay.
es waren jetzt nicht nur Jüngere, es waren durchaus auch ältere Frauen dann dort.
Okay. Nee,
Genau.
weil mich interessiert das mit den Jüngeren, weil es ist ja wie beim Lungenkrebs. Sie sind statistisch, sind wir alle noch nicht so viel, aber kommen immer mehr, wo wir nicht der Statistik
Ja,
entsprechen.
ja, ja.
Und deswegen hat mich das jetzt einfach
Ja.
interessiert, weil viele ja sagen, die waren auch unter, auch als Brustkrebspatient, wenn du jung bist, du bist unter vielen Alten. Das hat mich jetzt nur interessiert.
Das ist auch durchaus so. Also auch im Krankenhaus oder so, da waren, kann ich nur sagen, die Schwestern immer alle super nett. Und ich glaube, das lag immer so mit daran, also, oder das haben die auch zum Teil gesagt, so, ach, sie sind ja noch so jung, oh, wie schlimm. Und also da war immer so ein bisschen dieser, ich sag mal, dieser, wie in so einer Zeichentrickserie, wenn dann diese Babytierchen so große Kulleraugen kriegen, ne? Und alle so, oh. Und so war das da, glaube ich, auch immer. So, sie sind noch so jung, oh, wie schlimm. Und dann haben die immer gedacht, sie kümmern sich da jetzt ganz besonders um mich, was mir auch gut getan hat, weil ich in solchen Krankheitssituationen durchaus so kleinkindmäßig dann bin, ja, mit irgendwie heulen und alles doof finden und irgendwie ganz viel Heititei brauchen und so. Und da war das schon immer
Ja.
ganz gut, ja. Aber in der Praxis selber waren es wirklich, also es war niemand so jung wie ich, aber es waren jetzt auch nicht alle 70 oder so, ne? Sondern so, ja, die nächste war vielleicht 10, 15 Jahre älter und dann ältere. Genau. Und dann haben wir eben auch diese Kinderwunschbehandlung gemacht, auch mit diesem, diese klassische, mit der Hormonstimulation, was ja auch in meinem Fall erstmal wieder ich alles doppelt abklären wollte, ne? Weil es ja auch bei mir hormonell bedingt war. Und dann kam da wirklich alles so ein bisschen zusammen. Ich war dann im Dezember letztendlich im Krankenhaus und habe da schon die Lymphknoten raus operiert bekommen. Insgesamt 9 Stück und da waren dann 4 davon letztendlich auch befallen und habe den Port reinbekommen und bin dann, weil es dann zeitgleich so ein bisschen überschnitten hat, wirklich auch ein paar Tage später noch mit dieser Drainage, also inklusive dieser Drainage, musste ich mich dann selbst entlassen, weil ich dann in die Kinderwunschklinik musste, um die Eizellen entnehmen zu lassen. Das war dann auch echt so ein bisschen hardcore, so innerhalb von der Woche quasi diese ganzen Operationen da zu haben.
Klar.
Und dann war Weihnachten und dann war gut. Also dann war wirklich Weihnachten und wir haben hier mit Eltern und Schwiegereltern zu Hause ganz gemütlich gefeiert und dann waren das so grob eine Woche, wo man einfach sich mal erholen konnte von diesem, ja, letztendlich, ich glaube, 6 Wochen hardcore durchgehend Untersuchungen. Plus in meinem Fall, ich hatte ja auch eigentlich meine ganzen Termine als Selbstständige. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt Kinderschwimmkurse, die regelmäßig stattgefunden sind. Also ich habe dann einen Lehrer gesucht, einen Schwimmlehrer, der das für mich übernimmt. Ich habe die ganzen Eltern informiert, habe alle Termine irgendwie so weit wie es ging noch weiter gemacht. Und andere sagen ganz oft, sie finden diese Zeit so schlimm, zwischen den Untersuchungen aufs Ergebnis zu warten. Und bei mir war das überhaupt nicht so. Bei mir war immer der Punkt, solange ich jetzt noch auf das Ergebnis warte, kann ich alle Termine ganz normal weitermachen und muss erstmal nichts absagen und fand das immer richtig super, da am liebsten noch eine Woche länger zu warten, weil in der Zeit einfach alles irgendwie laufen konnte, ne? Also nochmal um so
Verstehe.
einen kleinen Einblick in das Gehirn da zu geben, ja. Genau, und dann ging es am 2. Januar mit der Chemo los. Also deswegen, das war dann alles so ein bisschen geballt und dann 2. Januar Chemo bis, ich glaube, so Mitte April oder so, eben in diesem Abstand von jeweils 3 Wochen. Das lief auch alles wirklich, ich sag mal, lehrbuchsartig. Also ich musste nicht verschieben oder so. Und danach war dann kurz Pause, ich glaube so 1, 2 Wochen. Dann war noch mal die OP, wo dann eben brusterhaltend der Tumorrest rausoperiert wurde. Und dann war noch mal, ich glaube so 1, 2 Wochen Pause, bevor es dann mit der Bestrahlung losging. Und das waren dann, glaube ich, auch noch mal so 32 oder 35 Stück, die dann immer montags bis freitags waren. Also jeden Tag über diesen Zeitraum von, ich glaube, 5 Wochen oder 6 Wochen. Und dann war es Ende Juli. Und dann sind wir in Urlaub gefahren. Also das war von Anfang an schon so geplant oder wir waren immer zu unserem quasi Jahresurlaub jedes Jahr Anfang August in Holland auf einem Festival. Und das war da eben auch schon lange geplant. Und das war in der ganzen Zeit aber auch so ein bisschen mein Ziel, dass ich immer dachte,
Wollte gerade
das
sagen.
muss jetzt hier auch alles so laufen, in Anführungsstrichen. Also ich will nicht schieben oder ich will da jetzt nicht bei der Bestrahlung oder so, ich will da jetzt nicht noch irgendwie eine Woche länger warten, bis wir anfangen, sondern ich will, dass wir das jetzt machen, weil ich will dann da in Urlaub und will dann da einfach alles abgehakt haben und schön am Meer sein und so weiter. Und das hat dann auch alles eben, ja, zum Glück so hingehauen.
Ja, schön. Hast du auch die ganzen Behandlungen ganz gut vertragen? Oder wie war das bei
Ja,
dir?
es geht. Also ich bin wirklich da rein, mit dem Gedanken, ich arbeite einfach weiter. Also das war eigentlich so mein Plan. Man hört es ja auch immer mal, es gibt Leute, die vertragen es ganz gut, die arbeiten einfach weiter. Und dann dachte ich, ja, so mache ich das auch. Dann geht es vielleicht nach der Chemo immer so mal 1, 2 Tage nicht ganz so gut. Ich mache Pause und ansonsten wird da einfach weitergearbeitet. Und die erste Chemo hat sich gedacht, Elle Badge, so mal nicht. Und mir ging es direkt so 1,5 Wochen richtig schlecht. Also es war wirklich ganz schlimm. Ich bin ins Auto eingestiegen, in das Taxi dann nach der Chemotherapie und heimgefahren oder wurde heimgefahren. Und mir wurde schon im Auto richtig schlecht. Muss man auch sagen, ich bin auch ziemlich reisekrank. Also vielleicht liegt es auch einfach in dem Fall an dem Autofahren an sich. Aber es war wirklich schrecklich. Wir waren dann hier zu Hause und ja, also ich habe zum Glück nie brechen müssen. Das ist ja so das Schlimmste irgendwie für mich, so, das sich zu übergeben. Das zum Glück nie. Aber es war wirklich richtig schlimm und wir haben dann im Laufe des Nachmittags auch nochmal bei der Ärztin angerufen und gefragt und die hat uns dann empfohlen, letztendlich, dass wir in der Apotheke so Womex holen können. Das kannte ich bis dahin gar nicht und ist seitdem ein sehr guter Freund von mir. Ja,
Echt?
weil es zum einen bei der Chemo gut geholfen hat. Ich habe dann zukünftig immer am Ende von der Chemo schon in der Praxis 2 von diesen Womex-Trachees genommen und dann bin ich auf dem Rückweg schon immer dusselig geworden und habe zu Hause erstmal 3 Stunden geschlafen. Da konnte mir schon nicht schlecht gehen. Und ist aber auch heute noch so, weil es ja wirklich so Reiseübelkeitsmedikamente auch sind, dass ich das eben auch bei Reiseübelkeit gut nehmen kann und damit das eben auch alles ganz gut erträglich ist.
Okay, also gut, das ist Reiseübel. Ich dachte, du hättest eine Nachwirkung von der
So, nee, nee,
Behandlung,
nee, nee,
aber
nee.
das spielt ja keine
Als
Rolle.
wegen der
Nee, okay.
Reiseübelkeit, aber ich, wie gesagt, ich kannte Womex halt vorher gar nicht und dann war das so, okay, was ist das? Und aha, Reiseübelkeit und dann hatte ich eben für mich im Kopf so diese positive Verknüpfung aus der Chemozeit, dass das so gut funktioniert hat und dementsprechend auch jetzt bei meiner Reiseübelkeit gut funktioniert. Also ich sage immer, Womex könnte mal ein Sponsor von mir werden. Ja, das würde ich super finden.
Ja, wollte ich gerade sagen, du machst ja hier schon Schleichwerbung. Ich kenne.
Ja.
Ja, gut. Also dann hast du das quasi, also dann war dieses Festival so dein Abschluss und was hat sich dann getan in deinem Leben? Wie hast du das überhaupt aufgenommen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie war das? Also hast du das ganz gut verkraftet, die Diagnose? Hast du da lange gebraucht? Wie hat dein Umfeld reagiert? Gut, du hattest gleich eine positive Message, so das wird schon, sage ich mal. Aber wie war das mit deinen eigenen Ängsten? Hast du das auch so empfunden?
Also der erste Moment ist natürlich schon Schock. Also wenn du diese Diagnose hast oder bis es bei mir geklingelt hat, ja, dass wir da saßen und dann die Ärztin sagt, ja, sie haben Brustkrebs und dann ist das so, aha. Und dann ging es weiter mit, ja, wir müssen sofort mit der Therapie anfangen. Und ich, ja, was denn für eine Therapie? Und dann sagt die Ärztin, ja, Chemotherapie. Und dann hat es bei mir erst mit diesem Wort hat es geklickt eigentlich, weil ich dann direkt so diese Bilder im Kopf hatte von irgendwelchen glatzköpfigen, krank aussehenden Menschen und mir dann in dem Moment so dieser Zusammenhang klar wurde im Sinne von, okay, ich bin da jetzt einer davon, ja. Und das war schon heftig. Also das war auch am Anfang wirklich natürlich viel Weinen und so der Klassiker, warum, warum ich und was hat man falsch gemacht oder auch klar, natürlich schon auch Ängste im Sinne von, oh Gott, vielleicht stirbt man, weil Krebs ist ja nach wie vor auch noch so Tabuthema. Leider, also beziehungsweise, ich kann schon verstehen, dass man schönere Themen vielleicht zum drüber sprechen hat, so beim Kaffeekränzchen, aber dadurch hat es eben auch diesen Touch von Krebs heißt gleich sterben letztendlich, ne? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass einfach so wie jetzt auch im Podcast hier drüber gesprochen wird, dass es eben nicht immer der Fall sein muss letztendlich, ne? Also das war dann schon schwierig. Plus, es war eben auch, ja.
Ja, es gibt ja, also wo du das sagst, also es gibt viele moderne, gerade so in meinem Fall auch in der Palliativmedizin, viele moderne Behandlungsmethoden, sicher. Also da hat sich schon viel geändert. Aber das Tabuthema, das habe ich auch schon im Podcast öfter besprochen, bleibt auch, weil du immer mit dem Tod konfrontiert wirst. Es ist immer
Ja.
Krebs gleich Tod und dann die Ängste, gell? Aber die Erfahrung
Und
hast du ja auch
letztendlich ist es
gemacht. Ja.
natürlich auch eine Wahrscheinlichkeit. Also es ist ja nicht, dass man sagt, ach, heute Krebs ist quasi wie Erkältung und macht alles gar nichts. So ist es ja auch nicht, ne? Es ist schon eine heftige Erkrankung und
Nee.
es kann durchaus natürlich dann dazu führen, dass man stirbt. Also das kann auch bei einer guten Prognose letztendlich, man ist ja nie davor gefeit, ne? Gut, da könnte man jetzt
Ja.
wieder ganz philosophisch sagen, naja, sterben müssen wir alle und ne, irgendwie.
Ja, ach, hör auf, das sagt jeder, diesen Spruch kann
Ja.
ich, also das sagt wirklich jeder Gesunde, das finde ich auch nicht gut.
Ja.
Das ist noch was ganz anderes, wenn man weiß, dass man sterben kann innerhalb kürzesten Zeitraums, ist was anderes, als wenn ich sage, ich kann jeden Tag mit dem Auto
Ja,
überfahren werden.
genau. Also von daher, genau, all diese ganzen Sprüche, die kennt man ja häufig dann so genug, ja.
Ja, das
Ja.
ist so der Standard. Das muss man sich immer anhören.
Ja, und von daher waren das die ersten, ich sag mal, in meiner Erinnerung jetzt, ich glaube, so ein, zwei Wochen in erster Linie wirklich dieser Schock, auch das dann den Leuten sagen zu müssen. Ich weiß, das fand ich dann die ersten, ich sag mal, zwei, drei Mal so bei meinen Eltern oder so, ne? Wenn du dann sagen musst, ja, ich habe Brustkrebs, das kann man eigentlich kaum aussprechen. Ja. Das war wirklich schlimm. Plus eben auch dann in dem Fall meine ganzen Schwimmkurseltern. Also ich hatte da wirklich eine große Zahl. Das waren im Schnitt, ich glaube, so an die 20 Kinder, die ich da jede Woche im Schwimmkurs hatte. Also dementsprechend auch viele Eltern. Und ich hatte dann zum Glück, also da bin ich wirklich so froh auch und dankbar, dass das so geklappt hatte damals, dass ich diesen Schwimmlehrer auch dann gefunden habe und konnte das dann eben von ihm da auch weitermachen lassen und ihn anstellen und so weiter. Aber ich musste das den Eltern ja sagen und habe dann da wirklich gesagt, ich muss dann nach dem Schwimmkurs mit euch dann heute reden. Und ich weiß noch, wir standen da im großen Kreis und ich habe dann gesagt, also Leute, ich habe Brustkrebs, ne? Und dann alle angefangen zu heulen und ich geheult und dann standen wir da alle im Schwimmbad und haben geheult, die Kinder dazwischen. Also ja, weil es natürlich schon, also ich hatte relativ kleine Gruppen und dann war man da in einer sehr persönlichen Beziehung auch. Und die hatten ja auch schon die zwei, drei Wochen vorher da mitbekommen. Ich bin ja da zum Teil vom Krankenhaus frisch von der Untersuchung ins Schwimmbad gefahren, weil ne, es war immer so dieses, ich muss irgendwie meine Termine noch alle irgendwie noch so lang machen können eigentlich. Und musste natürlich hier irgendwelche Einstichstellen im Ellbeugenbereich und sowas. Und da haben die dann schon mal gefragt, so ist alles okay und so. Und ja, was sagst du da? Dann kannst du ja nicht sagen, du ganz ehrlich, wenn du mich so fragst, nö, ich habe wahrscheinlich Krebs. Ne? Das macht ja irgendwie.
Ja,
Ne?
aber ja, du bist dann also auch sehr offensiv damit umgegangen, weil es gibt ja, was heißt sehr offensiv, ja, normal, sag ich mal, aber es gibt ja auch andere Fälle, also die würden dann schon um heißen Brei
Also
rumreden,
in meinem Fall würde ich
deswegen.
sogar wirklich von offensiv sprechen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt sowohl schon meinen Blog bzw. meine Webseite und habe auf der Webseite gebloggt, einfach über meinen ganzen Make-up-Kram damals in erster Linie. Ich war ja als Make-up-Artist tätig auch und hatte da auch einen YouTube-Kanal und habe da so ganz klischeemäßig auch so Schminkvideos und so gezeigt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine feste Zahnspange und habe da auch über die Zahnspange immer ein bisschen berichtet auf YouTube, weil ich auch halt immer dann, also sowohl bei der Zahnspange als auch dann beim Krebs, denn ich habe dann letztendlich, nachdem ich diese ein, zwei Wochen für mich das alles sortiert hatte und alle Leute, mit denen ich persönlich zu tun hatte, quasi persönlich auch informiert habe, habe ich mich wirklich hingesetzt und ein Video gemacht mit, also so sieht es jetzt aus, ich habe Brustkrebs, ne? Und habe das dann auf YouTube öffentlich gemacht. Und immer wirklich auch aus dem Hintergrund, sowohl bei der Zahnspange eben als auch bei dem Brustkrebs dann. Dadurch, dass ich ja mit so vielen Leuten ständig zu tun hatte, beruflich, wollte ich halt nicht, dass dann hinter meinem Rücken getuschelt wird, dass dann Leute sich in der Stadt treffen und sagen, oh, hast du die Christine gesehen und die hat ja keine Haare mehr und wer weiß, was da ist und so. Plus, ich hatte ja zum Teil auch irgendwie, ja, dann langfristig auch mit Leuten zu tun, ne? Und dass die einfach dann auch wissen, was ist denn da los? Und ich war da eigentlich in solchen Sachen schon immer, dass ich das, also für mir persönlich ist es einfach dann lieber, man kann da offen drüber sprechen und ich möchte da auch irgendwie ehrlich und ja, das ist das große, viel genutzte Wort, authentisch sein. Und wenn mich einer fragt, wie es mir geht, möchte ich nicht mit meiner schick frisierten Perücke dann irgendwie lächeln und sagen, ja, alles gut und wie geht's dir so? Und in Wahrheit ist alles nur Scheiße letztendlich auf gut Deutsch mal gesagt. Ne? Also so bin ich einfach nicht, so war ich da auch noch nie und deswegen hat sich das dann im Grunde so ergeben. Und da sind wir eben schon bei diesem sehr offensiv letztendlich, dann das auch anzugehen und ja, nach draußen zu bringen. Und habe dann dieses Video gemacht und veröffentlicht. Und damals auch auf, dann gab es Instagram, glaube ich, gab es da noch gar nicht. Ich weiß es gar nicht genau, aber auf Facebook auf jeden Fall geteilt. Und hätte auch eigentlich nie gedacht, was das dann so mit sich bringt, weil ich bin da so ein bisschen. Ja gut, ich sag halt jetzt einfach mal allen Bescheid. Ne? Das war dann wirklich, ich glaube irgendwann Ende November oder so, also noch auch zeitig, bevor dann diese ganzen wirklich OPs und Chemo losgingen. Und es kam dann wirklich direkt, ja einfach auch massig an Nachrichten von natürlich Freunden, aber auch von weitläufigen Bekannten und auch von Leuten, wo man dann gedacht hat, okay, Wahnsinn, dass die sich dann interessieren. Und da war aber von bis alles dabei. Also wirklich von Freunden, die dann natürlich, ja, wenn was ist, dann sag Bescheid, ich helfe dir, bis zu, oh je, tut mir leid, bis zu, Reise nach Berlin und geh zu dem Wunderheiler, trink 3 Wochen nur Saft und du bist gesund. Ne? Also das ist halt alles dabei und da muss man dann für sich auch erstmal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, lernen, damit umzugehen. Und gerade so mit der letzten Fraktion habe ich da ja durchaus auch nach wie vor immer ein bisschen Probleme, obwohl ich ja selber so eine Spiritante bin, ne? Und auch so Säfte und so alles auch super sind, aber ich finde es einfach extrem übergriffig und unverantwortlich, Leuten solche Sachen zu raten, ohne da irgendwas, ich sag mal, ja, ohne sich persönlich zu kennen. Aber selbst wenn man sich persönlich kennt, ne, ich glaube, das ist immer so eine Verantwortung. Und wenn ich das jetzt jemandem raten würde und
Absolut.
der macht es dann und stirbt dann vielleicht und hätte eigentlich nicht sterben müssen, ja, also
Nee,
möchte ich
und
dann die Verantwortung tragen dafür, dass ich die Empfehlung so gegeben habe. Aber ich glaube, die Leute sind sich da gar nicht drüber bewusst, wenn die sowas sagen, ne?
nee, die meisten guten, aber Wunderheiler finde ich auch gefährlich, wenn du eine schwache
Ja.
Persönlichkeit bist und das wirklich machst, gell? Also das
Und
ist
da gibt
ganz,
es ja auch
ganz
ganz viele
gefährlich.
Fälle, ne? Ich meine, es mag auch Fälle geben, die das, wie
Ja.
auch immer, dann geschafft haben. Also das kann ja auch alles sein. Das will ich auch gar nicht abstreiten, ne? Aber ich will nur an der Stelle nochmal ganz klar betonen, dass es immer nett ist, auch irgendwie Hilfe und Tipps und keine Ahnung was anzubieten. Aber man muss eben, man ist immer selbst die Person, die entscheidet. Und das macht es halt manchmal auch schwierig, weil man in dem Moment ja dauernd alles entscheiden muss, ja? Und also man wünscht sich ja
Ja.
manchmal dann jemanden, der sagt, so machen wir das jetzt und wir machen es dann einfach so, ne? Aber es ist ja immer, ja, wir machen die Chemotherapie, aber natürlich, wenn Sie das nicht wollen, machen wir es auch nicht. Ja, wir können die Operation machen, ja, wir können die Medikamente nehmen, aber Sie sind immer die, die es entscheiden müssen. Und du denkst so, ja.
Echt, ist es so bei dir gemacht worden? Also, ja gut, ich habe mir zum Beispiel mehrere Meinungen eingeholt. Bei mir ist es was anderes gewesen. Aber ich habe das Gefühl ja gehabt, und auch im Nachhinein war das auch so, weil ich jetzt ja auch schlauer geworden bin. Ich habe es einmal intuitiv, glaube ich, richtig entschieden. Nein, ich habe da richtig entschieden. Wollten Sie mir ein bisschen eine Chemo verkaufen, sage ich mal. Gell? Bring Kohle, Chemo und OP. Also das wäre in meinem Fall eigentlich sinnlos gewesen, außer mit viel Schmerzen und Leid verbunden gewesen. Nein, gut, bei Brustkrebs und nicht metastasiert, das ist alles wieder anders. Aber mir hat nie jemand eine Auswahl gestellt. Ich habe mir die Auswahl selber gesucht und
Nee,
selber
ich hatte da
entschieden.
wirklich von Anfang an auch gutes Vertrauen zu den Ärzten, die gesagt hat, ja, wir machen die Chemotherapie. Und ich dann auch, ja, okay, dann machen wir das so. Aber letztendlich, genau, es ist ja durchaus so, man kann sich ja mehrere Meinungen einholen. Ich habe das dann im Laufe der Zeit, also jetzt später auch bei der Antihormontherapie und so, verschiedene Male gemacht. Und da war eben jetzt ganz häufig so dieses Gespräch mit, ja, so wird es empfohlen oder so sind halt die Leitlinien oder so ist Standard, aber letztendlich entscheiden muss man immer selber. Und ja, jetzt bei der Chemotherapie wurde das nicht so explizit gesagt, aber ich hätte durchaus auch mir eine Zweitmeinung einholen können. Also das war schon nochmal so im Gespräch. Aber da ging mir es ehrlich gesagt auch so, dass ich dachte, oh, wenn ich jetzt nochmal irgendwo hinfahre und nochmal Termin und es ist ja nochmal alles Zeit, die mir irgendwie dann jetzt drauf geht, so, ne, die ich irgendwie unterkriegen muss. Und ich hatte auch eigentlich ein gutes Gefühl, also nicht eigentlich, ich hatte bei meiner besagten Ärztin da auch wirklich ein gutes Gefühl, ne? Auch das ist ja eine persönliche Sache. Also es gibt bestimmt andere jetzt hier aus dem Umkreis, sage ich mal, die bei der Ärztin auch dann waren und das vielleicht nicht so hatten. Das kann ich jetzt so auch
Ja.
nicht beurteilen, aber es ist ja auch immer dieses, wie man persönlich da sich aufgehoben fühlt. Und ich, für mich, hatte da in dem Fall eben ein gutes Gefühl und auch das Gefühl, dass das so
Okay.
das Richtige ist.
Ja, das hatten wir schon vorhin. Das ist ja das Wichtige. Auf jeden Fall. Klar, wenn man gleich das so hat und dann ist es auch gut
Ja.
so. Also dann hast du,
Habe ich
wo waren wir eigentlich stehen
doch
geblieben?
überlegt.
Wir hatten das, genau, du hast es also genau, du hast es offiziell gemacht, aber da muss ich noch eins nachfragen, weil das habe ich ja auch so gemacht, aber gut, meine Diagnose ist, naja, ich werte ja, ich will es nicht werten, ob sie härter ist oder nicht, Krebs ist Krebs, aber ich habe gemerkt, oh, du musst aufpassen, ich überfordere die Leute auch, also ich halte mich da jetzt schon mehr zurück, aber kann das auch genauso nachvollziehen, dieses offensiv sein, weil ich habe keine Lust, dass hintenrum geredet wird. Aber ich stelle gerade fest, auch wenn du offensiv bist, wird hintenrum geredet, das ist Jacke wie Hose, weil die Leute einfach mit der Diagnose nicht umgehen können und mit der wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist durchaus so. Ich glaube, das hat auch noch, also A, auch was mit dem Alter zu tun. Also meine Eltern, die wurden da dann zum Teil auch mal von irgendwelchen Bekannten oder so angesprochen, was ja auch dann schon letztendlich so ein bisschen hintenrum reden wäre. wobei das nicht negativ war oder so. Man muss ja auch entscheiden zwischen, also hintenrum reden im Sinne von, es wird jetzt getuschelt oder Halbwahrheiten verbreitet, oder man unterhält sich einfach mit wem drüber. Ne? Wenn ich jetzt meine Freundin frage, so, wie geht es eigentlich
Ja,
der anderen
klar.
Freundin, dann reden wir ja auch in Anführungsstrichen hinter dem Rücken schon drüber. Also es gibt,
So
die
gesehen
Frage geht
schon, ja,
einfach
klar.
um Interesse zu
Das
haben
ist
oder sich drüber zu unterhalten, was man ja ganz normal im
ja.
Gespräch macht. Also, dass wenn ich jetzt mit meinem Mann rede und sage, du, bei der und der hast du das gehört und das, ne? Dann redet man da ja auch drüber. Aber ich glaube einfach durch dieses
Absolut, das
nach
ist so.
draußen gehen, was jetzt ich dann gemacht habe oder du dann auch machst, fällt es den Leuten einfacher, sich auch was drunter vorzustellen oder auch mitreden zu können. Aber ich hatte auch durchaus Freunde, die gesagt haben, du, das ist, ich kann damit nicht umgehen letztendlich, ne? Weil da halt auch eigene Ängste getriggert werden, ist auch okay. Also das sozusagen ist auch okay. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht mit allen Freunden und Bekannten, dass es gefühlt, also gefühlt, ne, mein Gefühl, leichter war
Ja, ist
für
gut.
die, mit mir umzugehen in der Zeit. Und auch dann mit Klatze und so. Ich bin dann ja ziemlich schnell auch ohne Perücke eigentlich unterwegs gewesen, weil man einfach normal drüber sprechen konnte, ne? Weil nicht so dieser, ich sag mal, dieser riesen Elefant im Raum steht und man irgendwie versucht, da drum rumzuschiffen, sondern weil man einfach sagen kann, wie ist es jetzt, wie geht's weiter, was passiert jetzt und oder auch so dieses drüber reden. Leute denken ja manchmal auch heute noch, ja, man will ja nicht so fragen, weil bestimmt will man ja auch nicht dauernd drüber reden. Und ich denke mir so, nö, ist mir eigentlich total egal, ob ich da jetzt drüber rede oder nicht. Das ist jetzt keine Belastung, das immer wieder zu erzählen oder so. Und also ich kann für mich nur sagen, es war absolut das Richtige. Es hat mir persönlich sehr einfach gemacht, weil ich einfach immer dann sein konnte, wie ich wollte und wenn mir es irgendwie nicht gut ging, auch das so sagen konnte. Und gefühlt hat es auch den Menschen in meiner Umgebung das leichter gemacht, damit umzugehen. Aber ich hatte immer, ich glaube, ich hatte donnerstags immer Chemo und montags war dann häufig so ein ganz, ich sag jetzt mal, depressiver Tag, also wo ich wirklich schon Augen auf und es war schon alles blöd und man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass das Leben jemals wieder gut wird mit so Sachen wie am besten springst du eh von der Brücke, weil hat ja alles keinen Sinn mehr so auf die Art, ne? Was natürlich schon auch an den Medikamenten dann mitlag, also an diesem, wenn dann Cortison abfällt und so weiter. Und ja auch durchaus unterstützen lassen. Also ich habe in der kompletten Zeit mich wirklich auch mit Komplementärmedizin unterstützen lassen, war bei der Heilpraktikerin und habe auch so Energiebehandlungen und so machen lassen. Was auch mir dann gut getan hat letztendlich. Also auch da muss man ja gucken, was tut einem selber auch irgendwie gut und sich um sich kümmern. Und das war immer ein Tag, der wirklich, glaube ich, extrem schwer war dann für jetzt in erster Linie meinen Mann, der ja das alles immer mitbekommen hat. Der hatte zum Glück sich direkt zu dem Zeitpunkt vom Beginn der Chemo auch komplett selbstständig gemacht. Also war dann quasi immer auch da die ganze Zeit zum Glück. Oder auch wenn meine beste Freundin dann da war und die wirklich versucht haben, da mit allen Sachen irgendwie einen aufzuheitern und ich das auch verstandesmäßig so begriffen habe, dass die das machen, um mich aufzuheitern und dass sie vielleicht auch recht haben, aber so vom Gefühl kam das halt nicht an. Also es war überhaupt nicht, ja, es war wirklich ganz schlimm und ich habe eigentlich dann durch diese ganze Krankheit letztendlich unabhängig von der eigenen Erfahrung mit dem Brustkrebs auch in dem Fall jetzt, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis für Leute mit Depressionen, weil ich da immer nur einen Tag zum Glück aber fühlen konnte, wie es ist, wenn es einem so richtig, wenn es alles so nichts ist, ne? Auch egal, was die Leute sprechen, das überhaupt nicht einem weiterhilft, in Anführungsstrichen.
Ankommt.
Oder auch für alte
Ja,
Leute, ne? Wenn ich dann nach der
absolut.
Chemozeit wirklich so kaputt war und wir müssen eine Treppe hochlaufen, um in die Wohnung zu kommen. Und auch beim Spazierengehen, ich bin so vor mich hingeschlichen, also wie so diese Omas und Opas, die so ganz langsam schleichen. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass hinter mir jemand ist, der jetzt ungeduldig ist und eigentlich vorbei will und dann auch immer gesagt hat, geh halt vorbei. Also wo ich dachte, oh Gott, wie schlimm ist das dann für so alte Leute, wenn dann dauernd einer hinten dran ist und drängelt und man das auch merkt, dass man jetzt langsam ist, aber man kann es einfach nicht anders machen, ja. Also das war für mich,
Ja.
das waren für mich eigentlich diese ganzen schlimmen Sachen,
Wobei.
dieses eigentlich würde man ja wollen, aber man kann halt nicht, ne?
Ja, natürlich, ja. Das hatte ich nach meiner OP.
Ja.
Ja. Ja gut, aber gut, also dann bist du diesen Weg auf jeden Fall gegangen. Du bist offensiv gewesen, du warst Make-up-Artistin, du hattest schon einen YouTube-Kanal, kann man sagen, du warst ja
Ja.
eine der ersten Blogger, Krebsblogger sozusagen. Also ich kenne mich ja in der Szene jetzt, ich komme ja gerade so rein und weiß, was so abgeht, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja auch wieder sowas. Die Szene ist so für sich.
Habe ich auch nie als
Du hast
Krebsblogger
operell.
bezeichnet. Also es war dann damals einfach so dieses, ich habe gebloggt und jetzt hatte ich Krebs und dann war es einfach klar, okay, jetzt blogge ich auch über den Krebs so, ne? Und ich habe dann auch ganz
Ja,
bewusst jetzt nicht
verstehe.
ein extra Blog dafür gestartet, sozusagen, weil ich immer dachte, ich will dem gar nicht diesen Raum geben, dass jetzt quasi alles nur um den Krebs sich dreht, aber es war einfach ein Teil meines Lebens und ist dann so, ich sag mal, ganz normal eigentlich, ja, letztendlich damit eingeflossen, ne? Und das hat sich jetzt wirklich die letzten Jahre, so ganz speziell auch, glaube ich, im letzten Jahr erst, auch immer mehr so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich da heute eigentlich das wirklich noch mehr so gezielt thematisiere wie damals, weil damals war das einfach so, es war einfach ein Teil vom Leben, was jetzt passiert. Und ja, und ich glaube, man braucht dann danach auch erstmal so einen Moment Abstand. Und dann habe ich aber ja wirklich letztes Jahr auch einen Yoga-Online-Kurs dann gelauncht für Brustkrebspatienten und so weiter und einfach da auch immer wieder gemerkt, dass wenn ich zu dem Thema was schreibe, dass ich da einfach ganz viele Menschen mit abholen kann. Ne? Und das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, ist ein Stück weit auch meine Aufgabe, dann da anderen weiter zu helfen mit dem, was ich kann oder mit dem, was ich weiß letztendlich. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber da müssen wir wieder zurückspulen. Du hattest jetzt die Krebsbehandlung und warst Make-up-Artistin und Schwimmlehrerin. Aber es hat sich anscheinend doch was in deinem Leben geändert. Dann sofort oder hat es dann noch ein paar Jahre gebraucht? Wie war
Relativ
dann
schnell.
dein Weg nach
Genau, also
der
ich war dann
Behandlung?
Ende
Okay.
2015 zur Reha und also nicht eine Anschlussheilbehandlung, weil das wäre mir alles in Anführungsstrichen zu stressig gewesen. Wir waren im Urlaub und man hätte das ja alles dann da irgendwie wie auch immer schon terminieren müssen. Und ich wollte dann einfach erstmal meine Ruhe haben, ne? Die Behandlung war dann rum Ende Juli und ich wollte dann einfach erstmal jetzt wenigstens normal irgendwie wieder halbwegs mein Leben leben und bin dann erst im
Klar.
Oktober zur Reha gefahren. Und in der Reha gab es aber auch Meditation und Yoga. Und ich hatte dann ja, kurz vorher, ich glaube im August oder so, hatte ich mir dann hier wieder auch einen Yogakurs gesucht. Ich war vorher immer, oder immer, klingt jetzt falsch, ich war vorher ein Jahr lang in einem Yogakurs. Und mit der Diagnose hat es aber einfach nicht mehr gepasst. Also irgendwie mit der Lehrerin nicht mehr und auch von den Zeiten nicht mehr. Ich hätte es nicht mehr geschafft, da immer morgens um 9 hinzufahren und so. Und habe das dann gelassen. Und als aber dann alles rum war, wusste ich ja, ich will wieder ins Yoga gehen und habe mir dann einen Kurs hier im Ort gesucht. Und da war es eben so, dass die auch die Yogalehrerausbildung angeboten hatte, ab Anfang 2016. So, jetzt war es aber so, ich war ja als Make-up-Artist tätig und habe in der ganzen Zeit, weil mir ja langweilig war und ich ja auch nicht arbeiten konnte, also ich war ja dann wirklich so lange auch krankgeschrieben und konnte nicht wirklich arbeiten. Und habe mich da einfach auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ja, wie kann das sein mit so einem hormonbedingten Tumor? Wo kommt das her? Und es gibt eben ganz viele, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, so Dinge auf der Welt, sowohl in Kosmetikprodukten als zum Beispiel auch irgendwie Plastikflaschen oder so, wo man eben dann so einen Beisatz hat, könnte hormonell wirksam sein. Ne? Also könnte im Sinne von, es
Ja,
ist
das
jetzt
ist
nicht
ja klar.
100% erwiesen, dass du von dieser Creme Krebs bekommst, ne? Aber es könnte eben sein, dass da ein gewisser Einfluss auf die Hormone da ist. Und dann dachte ich mir eben, okay, letztendlich muss ja dieser, ich sag mal, Hormonüberschuss oder dieses Hormonelle irgendwo herkommen. Und wenn ich jetzt mal eine Creme benutze oder mal irgendwie aus einer Plastikflasche trinke, dann wird vielleicht gleich noch nichts passieren. Aber wenn ich das eben alles in Summe, in Menge habe, dann vielleicht schon. Und das ist ja überhaupt das, ich sag mal so, das Problem auch heute von diesen Umwelteinflüssen, ne? Auch von irgendwelchen Antibiotika in Tierfleisch und so weiter. Und habe dann überlegt, ja, wie kann ich es für mich minimieren? Weil ich möchte kein komischer Mensch werden, der jetzt nicht mehr vor die Tür geht, weil alles tendenziell Krebs erregen kann. Ne? Aber da, wo ich es für mich irgendwie ein bisschen beeinflussen kann, da möchte ich es machen. Und es hieß dann in meinem Fall, habe ich dann auf Naturkosmetik umgestellt, sowohl erst privat als auch dann beruflich, weil ich dann gemerkt habe, ich kann nicht guten Gewissens Leuten eine Creme ins Gesicht schmieren, von der ich das Gefühl habe, dass sie nicht gut ist. Und und habe eben da auf Naturkosmetik umgestellt und habe dann für mich in dieser ganzen Krebszeit überlegt, dass ich ja dann quasi eine Ausbildung machen könnte zur Kosmetikerin und zwar speziell zur Naturkosmetikerin. Und das war eigentlich dann mein Plan nach der ganzen Krebserkrankung. Und dann war ich auch hier schon in so einer Kosmetikschule und habe mir das alles angeschaut und habe da auch eigentlich schon die Anmeldung mitgenommen und habe eigentlich für mich gedacht, ich gehe jetzt noch in die Reha und wenn ich dann von der Reha zurückkomme, dann im neuen Jahr, dann mache ich dann die Kosmetika-Ausbildung und dann passt es total gut und bietet sich an, dann die Leute mit Naturkosmetik zu behandeln und dann auch schminken zu können und dann ist es ja total sinnvoll und so beruflich richtig gut und so. Also das war eigentlich so mein Plan.
Ja.
Ich die Yoga-Lehrer
ja, klar.
Spannend.
Aber
Christine, nein, du machst jetzt nicht wieder das, was du eigentlich sonst immer machen würdest, nämlich, ach komm, können wir einfach beides auch machen. Nein, du machst jetzt erstmal eins und dann auf einmal. So. Und dann war ich in der Reha und saß da wirklich in der Meditation und hatte da, ich kann es immer gar nicht anders sagen, aber es war wirklich so dieses Aha-Erlebnis, so dieses, ich wusste es einfach und dachte, ey, ich will gar nicht Kosmetikerin sein, ich will gar nicht dauernd irgendwelche Gesichtsbehandlungen machen und jetzt schon wissen, dass in 6 Wochen die Uschi Müller wiederkommt, ja, will ich eigentlich gar nicht. Also ich will eigentlich viel flexibler sein. Das wäre eine Kopfentscheidung, diese Ausbildung zu machen. Ja. Aber ich möchte gerne die Yogalehrerausbildung machen und zwar nur für mich. Also ich möchte die einfach nur für mich machen, um mich mit mir zu beschäftigen, um mir selber was Gutes zu tun. Und ich hatte bis dahin wirklich schon, also ich bin so ein kleiner Fortbildungsfreak und liebe es auch, Sachen dazu zu lernen und habe wirklich schon so viele Fortbildungen und Weiterbildungen auch gemacht im Berufsleben. Als Erzieherin und dann Schwimmschule und Natur- und Waldpädagogik und Kneipp-Gesundheitserzieherin, hast du nicht gesehen, also immer so, ne?
Schön.
Und aber immer so mit diesem beruflichen Hintergrund und ich mache das, weil es mir beruflich irgendwie was bringt, so. Und das war jetzt dann das erste Mal eigentlich, wo ich dachte, ich mache das einfach nur für mich. Ich will überhaupt nicht unterrichten, ich will das nur für mich machen.
Ja.
Naja, und dann habe ich aus der Reha raus meiner Yoga-Lehrerin noch eine Nachricht geschrieben und halt eben geschrieben, dass ich sehr gern eben die Ausbildung machen wollen würde und ob sie noch ein Plätzchen für mich frei hat. Und gesagt, getan, ich kam von der Reha zurück, habe mit ihr gesprochen und habe dann im Januar 2016 die Yoga-Lehrerausbildung angefangen. Genau. Und die ging dann letztendlich über 2 Jahre, also bis Dezember 2017. Und ich bin da wirklich so ganz blauäugig rein. Also ich war, wie gesagt, vorher ein Jahr lang in einem Yogakurs. Für mich war Yoga bis dahin wie für die meisten wahrscheinlich einfach das Turnen auf der Matte und quasi sich selber da was Gutes tun. Und es ging dann direkt los mit yogischen Schriften und irgendwelchen Yoga-Sutras und so eher so Lebensweisen. Und ich saß dann in der Yoga-Lehrerausbildung und dachte, hä, was für Schriften? Ich will doch einfach hier nur Yoga machen. Ja. Und im Laufe der 2 Jahre war das aber wirklich so, dass diese Körperübungen das eigentlich ist, was mir dann am wenigsten wichtig war. Also das Ganze drumherum, dieses Ganze, eigentlich wirklich Persönlichkeitsentwicklung, ne? So, wie will ich eigentlich leben, wie will ich sein, was stelle ich mir vor unter meinem ganzen Tun und was ist, ich sag jetzt mal, aus yogischer Sicht gesund oder richtig, um mich selber irgendwie in einer gewissen Art und Weise reinzuhalten, auch da im Sinne von eben dieses, was eigentlich ganz normal auch bekannt ist, gesund, aber eben auch zu gucken, wie, ja, wie kann ich es immer im Alltag einfügen. Und
umsetzen.
Ich bin halt immer so ein bisschen undogmatisch, also Sachen, die zu dogmatisch sind, die, da tue ich mir immer schwer mit. Also ich bin jetzt keine, die sagt, also es wird nie mehr im Leben Alkohol getrunken, weil es ist unyogisch und sozusagen verunreinigt die Energien oder so. Aber ich versuche halt schon wirklich im Großen und Ganzen danach zu leben, was eben sehr, sehr weitläufig ist. Es ist eine Art zu leben, eine Lebensphilosophie letztendlich, was zum einen wirklich beinhaltet dieses, was tue ich mir an im Sinne von, wie ernähre ich meinen Körper, was gebe ich dem Gutes, sowohl von der Nahrung an sich, aber auch, welche Kleidung ziehe ich an, weil das eben entsprechend wichtig ist sozusagen, also der Körper als Tempel letztendlich. Und wenn ich da jetzt irgendwie jetzt mal ganz blöd gesagt, irgend so eine billig schlechte Kleidung, die irgendwie unter schlimmsten Bedingungen mit Kinderarbeit hergestellt wurde, anziehe, dann ist es auch was ich sozusagen energetisch an meinen Körper lasse. Bis zu dem, wie rede ich über andere, ne? Wie gehe ich mit anderen Menschen um und so weiter. Also es ist einfach sehr umfassend und das ist was mich da in diesen 2 Jahren einfach so mega geflasht hat. Und habe ich dann letztendlich auch mein Podcast jetzt zum Beispiel umgenannt habe in eben Yoga by Nature und einfach für mich so das Ding auch habe, dass ich möglichst viele Menschen das auch näher bringen will. Also diese Yoga-Philosophie, diesen Lifestyle, aber eben alles undogmatisch, also nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach aus dem Ding heraus, dass ich ja selber die Erfahrung gemacht habe, wie wertvoll das für einen selber sein kann. Und wie bei allem, was man selber dann so toll findet, das möchte man gerne dann teilen und möchte, dass auch andere das für sich so erfahren können. Und das ist aber genau wie beim Krebs für jeden anders, ne? Und jeder kann da aus diesem ganzen, aus der ganzen Yoga-Philosophie letztendlich was anderes für sich auch rausziehen.
Absolut, aber ich kann das tutti komplett nachvollziehen. Und ich glaube auch, das, was du lebst und wo du vollkommen überzeugt bist, das ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung, das kannst du auch am besten rübertragen und rüberbringen. Weil es ist doch super schön. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man so seinen Lebensweg findet oder sein
Nee, ist also im Yoga spricht man
ein bisschen hart. aber du weißt, ich habe mich auch schon jetzt nicht in yogischer Sicht damit beschäftigt. Ich mache zwar auch Yoga, aber ich gehe da nicht so tief rein. Aber mit diesen ganzen Klamotten und mit Ernährung sowieso natürlich auch. Und du gehst dann noch weiter. Ich weiß es von meiner Yoga-Lehrerin sicherlich. Da gibt es viel und ich glaube da auch dran. Aber ich konzentriere mich nicht da drauf.
Also das ist absolut okay, auch bei mir in den Yoga-Kursen, die ich hier vor Ort gebe. Ist ja auch immer das Ding, wie viel irgendwelche, ich sag mal, spirituellen Anteile bringt man mit rein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das so in kleinen Dosen mitbringt, dass eigentlich alle was mit sich anfangen können. Ne? Weil wenn du eine Schlussmeditation machst, wo es drum geht, jetzt, ich sag jetzt mal ganz plump irgendwie zum Kraftort zu gehen oder auch wirklich in sich reinzuspüren und zu gucken, was will man wirklich. Das ist was, da kann jeder letztendlich was mit anfangen. Und ich glaube, das ist auch was ist, was in der heutigen Zeit eigentlich immer mehr auch Menschen suchen, dass wieder diese Sinnsuche ganz groß ist. Und
absolut.
Ich liebe wirklich auch Meditation, was ja auch ein Teil von Yoga ist und auch das Neudeutsch Journaling, also Aufschreiben, weil es einfach so ist, dass wir letztendlich ganz viel wissen, aber wir schaffen es, nicht drauf zu hören. Also wir haben diese innere Stimme, die uns das sagt, auch bei einem Job, bei einer Partnerschaft, egal bei was. Ne? Wir haben irgendwie schon das Gefühl, es passt irgendwie nicht richtig. Aber wir können da erstmal noch so 2-3 Jahre irgendwie rummachen, weil wir das dann immer schaffen, so nicht hinzuhören. Und das ist halt was dann letztendlich so durch Yoga einfach und durch Meditation und so weiter, was da immer mehr kommt und wo es einfach immer mehr darum geht, auf die innere Stimme zu hören, was jetzt nicht heißt, dass man sofort kündigt und sich vom Partner trennt oder so. Ne?
Nein, aber es ist absolut so. Und ich muss da nochmal einwerfen, weil ich gehe ja auch den spirituelleren Weg. Ich gehe nur nicht den yogischen Weg. Ich mache jetzt keine Yoga-Ausbildung. Das wollte ich damit sagen. Und es ist aber interessant, weil ich habe das auch schon öfter in meinem Podcast erwähnt, auch mit Laura Marlene Seiler, ihr jungen Leute. Und die Generation und die Generation hinter dir, die werden wieder spiritueller. Also da tut sich, also es gibt solche und solche, wie auch überall. Aber ich finde, da tut sich auch viel. Also in meiner Generation sicherlich auch, aber weniger. Oder in meinem Umfeld halt nicht. Ich habe irgendwie nicht das richtige Umfeld, keine Ahnung.
Aber, das geht mir in meinem Umfeld immer, so alleine, aber auch viel so. Also zumindest so mit den, ich sag mal, direkten Freunden, ne? Weil da ganz viele einfach auch so, ich sag mal, so ganz normal haben ihren Job und alles so ganz normal und dann besteht vielleicht auch gar nicht, oder sagen wir mal so, ich glaube, viele finden dann schon zu solchen Themen über größere Sachen. Und da ist halt häufig irgendwie eine Krankheit, wie jetzt in meinem oder in deinem oder in unserer aller Fall. Oder häufig auch wirklich dann, wenn auf einmal eine Kündigung kommt oder wenn der Partner sich auf einmal trennt. Also wenn irgendwie so ein großer Einbruch, ein großer, wie auch immer gearteter Schicksalsschlag kommt, dass man dann ja anfängt und sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie, jetzt bin ich quasi gezwungen, nochmal zu gucken, wie alles sein soll. Und dass man dann häufig eben an den Punkt kommt und sagt, jetzt gucke ich aber mal, was ich auch eigentlich wirklich will. Ne? Also das ist das, was ich ganz oft erlebe. Das ist ja so der, jetzt mal ganz direkt gesagt, so ganz plump, so dieses klassische Frauen um die 40, ne, wo dann irgendwie die Kinder jetzt da sind und wo dann häufig eben solche Sachen mit einkommen, dass die dann wirklich überlegen, ja, wie soll es denn weitergehen? Will ich jetzt in meinen alten Beruf zurück oder will ich jetzt was anderes? Eigentlich will ich was ganz anderes und ja, was will ich eigentlich? Ne, so die letzten 5, 6, 7 Jahre war irgendwie nur Kinder und jetzt bin erstmal ich wieder dran und jetzt muss ich aber erstmal gucken, wer ich eigentlich bin. Ne? Also das ist nicht, dass Männer das nicht auch haben können, aber ich kenne es halt aus persönlicher Erfahrung und von dem, ich mache auch Coachings und habe aber da eben auch eigentlich nur Frauen so als Coaching-Kundinnen und kenne es eben nur daher jetzt aus diesem persönlichen Gespräch oder von den Erfahrungen. Genau.
Was für eine Coaching-Ausbildung hast du? Also frag ich jetzt nur mal kurz, weil da gibt es ja auch verschiedene. Ich meine, gehst du da im Businessbereich mehr rein oder geh mehr so,
Genau. Ich habe
ja, sagen
keine,
wir jetzt mal Live-Coaching, was anderes
genau,
fällt
ich
mir
habe
jetzt
jetzt
nicht
keine
ein.
spezielle
Also die
Coaching-Ausbildung, sondern ich
Persönlichkeitsentwicklung.
sage immer, ich bin ganzheitlicher Coach, weil ich da eben all diese Dinge, die ich kann und gelernt habe, mit
Ja.
reinbringe, ne? Also ich habe ja eben die Erzieherausbildung gemacht und auch verschiedene zusätzliche pädagogische Ausbildungen plus eben die Yogalehrerausbildung und habe eben da diese ganzen verschiedenen Bereiche, die ich damit ja einfach mit einbringe letztendlich, ne? Und klar, die Techniken sind da schon auch mit drin.
Ja.
Also das ist ja so das Witzige, dass irgendwelche Coaching-Techniken durchaus auch, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel in der Erzieherausbildung drin sind. Das ist ja ein ganz großes Thema, so Pädagogik, Psychologie, wie bringe ich anderen das bei und so.
Ja.
Und
Ja.
genau, und von daher ist das so
Das
dieses,
ist schon ein
ich
guter
tue mir mit dem
Grundstein.
Begriff Coach allerdings auch immer ein bisschen schwer, weil in meinem Kopf auch noch dieser Anker steckt mit, ja, du musst da irgendwie ein Zertifikat für haben. Aber witzigerweise, ja, ist es ja auch
Ja.
kein geschützter Begriff, ne? Ich würde es auch eigentlich gern anders nennen. Ich habe auch immer schon mal gedacht, ich nenne es Wegbegleiterin, aber da kann immer keiner was mit anfangen. Also das ist die nächste Erfahrung, dass ich irgendwelche abstrusen, toll klingenden Sachen mir überlegen kann. Aber wenn keiner weiß, was gemeint ist, ist auch blöd. Und mit Yogalehrerin und Coach kann halt jeder was anfangen. Und deswegen, das glaube ich, ist immer ganz gut. Aber eben wirklich
Naja, klar.
ganzheitlich, also dass wir eben ja im ganzheitlichen Bereich gucken. Und dann ist es aber schon so, dass häufig das eine das andere bedingt. Ne? Also zum Beispiel, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil man es da sehr, sehr anschaulich machen kann. Ja, wenn man kommt, weil man zum Beispiel mit einer Hautkrankheit zu tun hat, mit irgendwie Neurodermitis oder so, dann gehe ich jetzt nicht her und gucke, okay, was ist jetzt da die Ursache für die Haut? Also schon mit auch, ne? Aber man guckt eben dahinter, was es denn sein könnte. Und kommt dann im Laufe. Genau. Genau, kommt dann im Laufe
Körper,
der
Geist,
Zeit eben
Seele,
dahinter, dass sowohl
oder?
natürlich Nahrung das
Ja.
beeinflusst. Da sind wir auch wieder beim Yoga und Ayurveda und was es alles so gibt, ne? Aber auch die Frage, was habe ich denn davon, ne? Und dann kommt man da auch schnell zu solchen Themen wie Nähe oder Distanz. Und das ist was, was dann häufig sich sowohl in der Partnerschaft als auch im Beruf zeigt. Und das sind aber immer Dinge, das ist jetzt keine pauschale Aussage oder so, dass es bei allen dann so ist, ne? Sondern man kommt dann eben gemeinsam dahin, weil ich nicht
Ja.
hergehe und sage, so, du hast das und ich sage hier die Lösung, sondern ich gebe immer die Impulse mit und stelle eben die Fragen, genau wie eben im Yoga auch, mit der Meditation auch. Ne? Es geht immer nur darum, die richtigen Fragen zu stellen, weil die Antworten weiß man selber eigentlich eh. Nur man will sie halt nicht hören. Oder man will sie nicht wahrhaben. Oder man hört sie zwar,
Ja.
aber ist der Meinung, jetzt sich noch nicht damit beschäftigen zu wollen oder so. Ne?
Du führst sie halt dahin. Frage, hast du auch Krebspatienten oder hast du dich auf Krebspatienten spezialisiert oder laufen die in
Ja,
Anführungsstrichen
ich
nur so
möchte es in der Tat
nebenbei
auf
oder wie es halt
Krebspatienten
kommt?
spezialisieren und auch insbesondere auf Brustkrebs, weil es einfach auch das ist, wo ich dann letztendlich mitreden kann. Also da würde ich jetzt nicht sagen, oh, ich bin jetzt hier die
Ja.
Superfachfrau für Darm und Lungen und keine Ahnung was Krebs, weil bin ich nicht letztendlich. Aber ich weiß eben, wie es ist, wenn man Brustkrebs diagnostiziert bekommt. Und von daher ist das schon in Anführungsstrichen so die Wunschkundin. Und ich habe ja letztes Jahr eben auch diesen Yoga-Online-Kurs speziell für Brustkrebspatienten veröffentlicht, den man auch quasi jederzeit erwerben kann und eben dann Yoga da für sich zu Hause auch praktizieren kann, was gerade in der Chemozeit ja durchaus auch sinnvoll sein kann. Und bin da jetzt gerade aktuell dabei, die erste Runde mal testweise laufen zu lassen mit zusätzlich persönlichen Gruppencoachings, also einfach um noch mehr Begleitung auch zu haben. Und ja, das wäre schon so mein, ich sag mal, mein Hauptwunsch, da eben begleiten zu können. Aber ansonsten habe ich witzigerweise ganz viele Frauen aus dem sozialen und Gesundheitsbereich. Und auch da natürlich, letztendlich ist ja immer so, man findet ja immer die Leute, die passen. Und da ich ja selber aus dem Sozialbereich komme, glaube ich, bedingt sich das auch
Ja.
da wieder, dass dann solche Leute auch zu mir finden.
Ja.
Weil auch da natürlich, wenn die mir erzählen, wie stressig das im Kindergarten ist
Ja.
und ne, Unterbesetzung und Eltern, die Forderungen stellen und so weiter, dann weiß ich einfach, wovon die sprechen. Deswegen glaube ich, dass das ja witzigerweise dann immer
Natürlich.
schon so das Passende ist. Also, das sind eigentlich so die, ich sag mal, die Bereiche, ne? Und ich würde aber jetzt nicht sagen, dass jetzt da 80% von dem einen
Ja.
und die anderen laufen so mit, sondern das ist im Grunde dann eigentlich gleichwertig zu sehen.
Ja. Und du
Genau, also
machst
ich mache
halt online,
wirklich
aber
viel
du bist auch
online.
im Raum Aschaffenburg, gell?
will jetzt nicht sagen, dass mir das lieber ist, das
Ja,
nicht,
okay.
aber online hat einfach den Vorteil, dass es letztendlich egal ist, wo man ist und auch die Zeit natürlich ein bisschen anders nutzbar ist, ne? Jetzt zum Beispiel bei einem Yogakurs, wenn ich erst irgendwo hinfahren muss und dann muss ich mich umziehen und muss von dort wieder nach Hause fahren, dann ist es natürlich mehr Zeit, die ich brauche, wenn ich mich einfach zu Hause hinsetze und einen Computer anmache. Oder jetzt bei uns im Interview zum Beispiel, ne? Wenn wir uns jetzt erst hätten persönlich treffen müssen,
Ja.
dann wäre das viel mehr Aufwand. Plus, wie gesagt, speziell in der Krebszeit oder besser gesagt, speziell in der Chemotherapie muss man ja auch immer aufs Immunsystem aufpassen. Oder jetzt aktuell mit dem, ich sag jetzt mal, Corona-Hype in
Ja.
Anführungsstrichen, ne? Da ist natürlich total praktisch, sagen zu können, ja, ich gehe
Ja.
gar nicht vor die Tür, ich bleibe einfach zu Hause und habe gar nicht dieses erhöhte Ansteckungsgefahr und kann das eben machen. Und beim Coaching ist letztendlich auch so, dass man ja häufig dann auch spricht. Also ich mache das dann über Zoom, das heißt, man hat auch Video und sieht sich auch, das finde ich dann auch wichtig. Und kann eben da sprechen, aber ich kann durchaus auch Meditationen
Ja.
oder eben andere Übungen dadurch anleiten, ne? Also das ist was, was ja trotzdem auch funktioniert. Und deswegen mag ich das einfach inzwischen sehr gerne. Aber ich finde trotzdem natürlich auch die Offline-Angebote, genau,
Ja.
die sind hier im Raum Aschaffenburg, finde ich auch schön, weil es natürlich auch was Schönes ist, sich einfach persönlich zu haben. Oder weil es manchmal auch vielleicht Sachen gibt, gerade zum Energiearbeitsbereich, wo man auch dann über Triggerpunkte arbeitet und wo das für manche Leute auch leichter ist, da mitzugehen, wenn diese körperliche Berührung stattfindet. Das heißt nicht, dass es nicht auch über eine Entfernung gehen würde, aber es macht es trotzdem manchmal leichter, das vor Ort zu haben. Und genau, wir sind jetzt gerade mit Hausbau beschäftigt, also das ist jetzt vielleicht
Ja.
die Schlussmotivation, wie auch immer, zu sagen, ey, es geht auch einfach alles weiter. Also wir bauen jetzt endlich, nachdem wir schon seit Jahren da rummachen, unser Haus. Da wurde jetzt gestern quasi der erste Stock schon fast komplett gestellt und bauen da aber eben auch ein Yoga-Studio mit rein. Und da ist auch mein Traum oder Wunsch, dann wirklich so ein, also ich habe es genannt Moksha, das ist steht für die Freiheit, also es ist ein Sanskritwort und steht für die Freiheit und da geht es
Moksha.
eben darum, auch in diese persönliche Freiheit zu kommen und es ist dann eben Moksha, Yoga und Spiritual Center, also wo es wirklich darum geht, sich auch spirituell und persönlich weiterentwickeln zu können, mit Yoga, mit den Energiearbeitsangeboten, die ich mache, mit Coaching, aber auch gerne mit Angeboten, die dann vielleicht andere da vor Ort machen. Und da, ja, freue ich mich jetzt einfach mega drauf, wenn es dann, sag mal, Richtung September in den Einzug geht und habe auch für mich
Schön.
einfach das Gefühl, dass da dann nochmal ganz, ganz mega viel passieren wird, weil jetzt muss ich natürlich schon mich auch in Räume einmieten und hin und her fahren und so. Und glaube einfach, dass das dann auch nochmal das Ganze, ich sag mal, auf ein ganz anderes Level heben kann, ne? Auch mit irgendwelchen Treffen, die man machen kann, mit irgendwelchen Angeboten, die man machen kann. Und genau, aber es ist eben auch nach wie vor im Raum Aschaffenburg dann.
Schön. Ja, also du hast deinen Weg gefunden durch deine Krebserkrankung, kann man
Ja,
ja
es
wirklich
ist,
so sagen,
also ich wurde
so
auch schon mal
gedroschen das auch
gefragt, ob
klingt.
ich im Nachhinein sozusagen mir das wünschen würde oder dann, ne, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich Krebs habe oder nicht, ob ich es dann haben wollen würde, weil ich ja da draus jetzt so viel mitnehmen konnte. Und da dachte ich auch, nee, natürlich nicht. Also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, würde ich es natürlich nicht haben wollen. Nichtsdestotrotz, dass irgendwie so gute Sachen draus entstanden sind, ne? Aber ich glaube
Ja.
immer, und das ist so ein bisschen das mein Motto dann auch geworden, immer
Ja.
versuchen, das Beste aus allem zu machen, weil blöd kann es auch von alleine sein, ne? Und das ist auch manchmal, und es darf es auch sein. Also gerade während der Krankheitsphase
Ja.
darf man auch Sachen blöd finden und heulen und fluchen und alles nur doof finden. Aber davon wird die Sache an sich nicht besser, ne? Und dann muss man halt irgendwann auch
Ja.
wieder den Punkt finden, ja, wie kann man halt trotzdem, so blöd wie alles ist, das Beste dann draus machen, ne?
Ja. Ja, viele, es sehen viele so. Und es ist auch schön, wenn das alles so super ausgeht.
Ja.
Und ja, perfekt.
Genau.
Schöner Ersatztermin. Aber da kann man jetzt im
Danke
Nachhinein dran
dir
ändern.
fürs
Du, ich
Einladen
danke dir
dabei
ganz,
sein.
ganz herzlich für das schöne Gespräch und dass du alles zu ja, immer gerne. Und
Mache ich
schickst du mir
gerne,
noch
ja.
deine ganzen Links für die
Ja.
Shownotes, bitte. Ja, wichtig. Wichtig, weil der eine oder andere interessiert sich doch dafür und dann wünsche ich dir einfach nur das
Genau.
Beste und hoffe, dass wir uns in 2 Wochen kennenlernen oder wann auch immer, falls es nicht
Ciao,
stattfindet.
Karin.
Also ich
Tschüss.
wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin.
Sorry für das abrupte Ende, aber wie gesagt, die Technik hat uns leider einen kleinen Streich gespielt.
Ich denke aber trotzdem, ihr konntet euch einige Informationen rausholen und habt Spaß am Interview gehabt. Ich würde mich sehr über euer Feedback auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite freuen. Bis zum nächsten Interview. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Eure Karin.